Achtung, im zweiten Gespräch dieser Folge geht es um Depressionen und Suizid. Höre bitte nur zu, wenn du dich dazu emotional in der Lage fühlst. Wenn dich die Themen belasten oder du selbst betroffen bist, wende dich an eine Vertrauensperson. In unseren Shownotes findest du außerdem wichtige Anlaufstellen.
Unterwegs für die Gesundheit. Gesund nah. Der Podcast der AOK Baden-Württemberg.
Sucht ist ein riesiges Thema in Deutschland. 8,2 Millionen Menschen leiden an einer Abhängigkeit von Alkohol, illegalen Drogen, Medikamenten und Glücksspiel. Das ist quasi jeder Zehnte. Hinter jedem Fall steckt eine eigene Geschichte. Meistens sind Angehörige und Freunde involviert. Und viele versuchen, den Süchtigen irgendwie zu helfen und merken dabei gar nicht, wie sehr sie selbst und damit der eigene Körper und die seelische Gesundheit darunter leiden. Ich bin Martin Hoffmann und mein Thema heute ist die Co-Abhängigkeit. Ich muss gestehen, Co-Abhängigkeit als eigenständiges Krankheitsbild hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Jedenfalls nicht in einer solchen Größenordnung. Wir reden hier von ungefähr 8 Millionen Menschen, die deutschlandweit betroffen sind. Also richtig viele Menschen. Die Zahlen habe ich übrigens vom Bundesministerium für Gesundheit. Um genau zu verstehen, wie es zur Co-Abhängigkeit kommen kann und mit welchen gesundheitlichen Folgen Betroffene rechnen müssen, bin ich mit Marietta Spohn verabredet. Sie ist Suchtberaterin und Leiterin der Angehörigengruppe für Abhängigkeitserkrankungen in der Familie bei der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart e.V. mit dem Schwerpunkt Alkohol- und Glücksspielabhängigkeit. Danach geht's für mich nach Balingen. Dort treffe ich Adalbert Gillmann. Er ist Vater von zwei drogenabhängigen Kindern. Und um irgendwie mit der Situation klarzukommen, hat er zusammen mit seiner Frau eine Selbsthilfegruppe für andere Eltern und Angehörige von Suchtkranken gegründet. Er selbst hat sich auf seinem Weg raus aus der Co-Abhängigkeit fast verloren. Er will mir seine Geschichte erzählen und das wird ziemlich krass. Ich bin jetzt in Stuttgart in Zuffenhausen in der Ludwigsburger Straße 131 bei Eva Stuttgart e.V. und Frau Spohn. Mit ihr habe ich mich hier verabredet. Ich gucke gerade mal, da geht die Tür schon auf. Hallo, Frau Spohn, hallo.
Herr Hoffmann, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank, dass Sie die Zeit für uns nehmen. Frau Spohn, was würden Sie sagen, was ist Co-Abhängigkeit genau und wie äußert sich Co-Abhängigkeit?
Da handelt es sich um Verhaltensweisen von Angehörigen, die ein Suchtverhalten bei einem Elternteil oder Partner, Partnerin, einem Kind gegebenenfalls legitimisieren oder sogar verstärken. Mhm. Das wäre mal so grob das, was man von der Definition her unter Co-Abhängigkeit versteht. Mhm. Der Begriff ist nicht so der schönste. Also da erwehren sich doch manche Angehörige auch, dass sie sich als co-abhängig bezeichnen sollten.
Verstehe ich auch total. Also ja, ich habe auch ganz genau. Viele Probleme mit dem Begriff gehabt.
Irgendwie. Geht mir auch so. Also und so erlebe ich das auch bei den Angehörigen. Also ich würde eher das so von abkommen, das so zu nennen. Letztlich geht es ja ganz besonders bei Angehörigen und deren suchterkrankten Angehörigen, Betroffenen, darum, dass es so eine Art Krankheitsgemeinschaft ist. Mhm. Von dem würde ich so sprechen. Also, dass sie sehr involviert sind in das ganze Geschehen, was die Sucht betrifft. Und das drücken Angehörige selber ganz gut aus, wie zum Beispiel, dass sie sagen, letztendlich lebt man für zwei. Mhm. Also so hat man das eine Angehörige mal gesagt. Oder dass sie sich als Art Komplize erlebt, so eine Art Zweierpakt für den anderen. Lügen am Anfang auch, sehr oft passiert es, Dinge geheim halten, bagatellisieren, weil das eben für alle Beteiligten sehr schambesetzt ist.
Also auch so eine Art Selbstschutz auch. Also genau. Einmal natürlich Familienmitglieder vielleicht schützen wollen, aber auch sich selbst schützen damit.
Ja, oder? Ja, genau. Aber schon insbesondere erstmal so die Familie, das sollte nicht nach außen dringen. Das berichten viele, dass sie sagen, puh, das ist uns so total unangenehm, das wollen wir nicht, dass das andere mitbekommen. Mhm. Weil es vielleicht auch in der Gesellschaft weiter noch so tabuisiert und stigmatisiert einfach auch ist, ja, diese Erkrankung.
Wie äußert sich denn diese Erkrankung? Also was passiert denn da genau mit den Menschen?
Ja, die Angehörigen entwickeln so ein Verhalten, wie dass sie sich schuldig dafür fühlen. Die sagen, boah, vielleicht hat das was mit meinem Verhalten zu tun, dass mein Partner jetzt so viel trinkt. habe ich den zu viel kontrolliert, bestimmt, stimmt was in unserer Beziehung nicht? Solche Fragen kommen auf. Also es kommt so eine Art, also eine ganz arge Verunsicherung erlebt man bei den Angehörigen, dass sie sagen, puh, was hat es mit mir zu tun? Dann auch so eine große Verzweiflung, die da aufkommt. Wie kann ich das wieder eindämmen? Mhm. Der Konsum, der immer mehr wird. Angehörige haben so die Vorstellung, wenn ich nur genug Liebe und Kraft und Überwindung aufbringe, dann kann ich meinen betroffenen suchtkranken Angehörigen retten. So Vorstellungen kommen auf. Die Krankheit wird total zum Mittelpunkt in der Beziehung, in der Familie. Auch angenommen aus der Sicht eines Kindes, dass er, wenn ein Elternteil trinkt, dass sich alles nur noch darum dreht, dass das Kind verunsichert ist. Mensch, wie kommt der Papa oder die Mama nach Hause? Wie finde ich sie vor? Auch ganz arg bei Partner oder Partnerinnen, dass sie nicht wissen, wenn sie unterwegs waren, wie sieht's zu Hause aus? Wie geht's meinem Partner? Also große Verunsicherung, Ängstlichkeit und dann auch so mit dem Verlauf so dieses Gefühl, puh, es dreht sich alles nur noch um ihn oder sie. Mhm. Wo sind da so meine Bedürfnisse und meine Wünsche?
Ja. Welche gesundheitlichen Folgen kann denn Co-Abhängigkeit für Betroffene haben?
In unserer Gruppe wird immer wieder auch geweint. Also das ist schon so eine grundsätzliche negative Stimmung da, eine Traurigkeit, bisschen Verzweiflung, eine große Ratlosigkeit darüber, ja, wie kann ich denn jetzt nun mal das beeinflussen, dass unser betroffener, suchtkranker Mensch in unserer Familie eben nicht mehr so viel trinkt oder Depressionen auf jeden Fall auch, dass sie auch gegebenenfalls Medikamente nehmen müssen, in Therapien selber gehen. Also immer wieder berichten mir Angehörige, dass sie selber in eine ambulante Psychotherapie gehen, um dort Gedanken letztlich mal zu sortieren und zu gucken, was ist so seins oder ihrs und was ist so meins, ja. Und weil sie sich so sehr involviert und in das ganze Geschehen eingebunden fühlen und das nicht mehr voneinander trennen können oft, ja.
Welche Form von Unterstützung bekommt man denn in einer Selbsthilfegruppe?
Das können die Angehörigen selber ganz, ganz klar formulieren. Also wir reden auch immer wieder so darüber oder wenn mich dann neue Interessierte anrufen und fragen, ob in der Gruppe was für sie wäre, dann geht es auf jeden Fall darum, eine Entlastung zu erfahren. Also die meisten erleben dadurch, dass sie das teilen können mit anderen, so eine große Entlastung zu sehen, ich bin da nicht die Einzige, die das jetzt gerade hier erlebt. Ich kann diese Gefühle haben, ich darf zu denen stehen, weil anderen Angehörigen es ähnlich geht. Weil das ist oft ja so ein ganz arges Ringen damit, ich liebe meinen Angehörigen nicht mehr. Die Liebe geht irgendwie verloren. Das darf doch nicht sein. Ist das wohl nur bei mir so, ja? Und so dieses Schuldgefühl darüber, das ist eine ganz große Entlastung, das zu sehen, hey, da bin ich nicht die Einzige, das scheint normal zu sein. Eine Art Verbündete auch zu treffen in einer Gruppe, sich dazu zu solidarisieren, zu wissen, oh, gemeinsam fühlen wir uns da jetzt auch stärker. Sie stärken sich gegenseitig, indem sie sich austauschen. Dann auch so dieses Erkennen von Mustern eventuell, so von Verhaltensmustern. Was? Du machst das auch so? Ach was, ich dachte, ich bin die Einzige, die da hinter jedem Schranktür guckt, ob da sich eine Flasche versteckt. Also so dieses zu erkennen, ah ja, das hat sich so ein Muster entwickelt und wie ist denn das bei mir? Und dann eine Handlungsstrategie daraus zu finden, im Austausch miteinander zu gucken, könnte ich das vielleicht auch mal ausprobieren? Der oder die hat so und so geredet oder dies oder jenes gemacht, wäre das in meiner Situation auch hilfreich.
Gerade bei dieser Handlungsstrategie, ja. Also ich glaube, das ist so ein Knackpunkt wahrscheinlich, um ins Umsetzen reinzukommen. Wie sieht denn da Ihre Arbeit ganz konkret aus mit den Leuten, die da zu Ihnen kommen? Weil ich kann mir gut vorstellen, diesen Austausch, diese Muster erkennen, das funktioniert vielleicht in der Gruppe ganz gut, aber wenn es dann in diese Strategie reingeht, wie unterstützen Sie da?
Viele sagen immer wieder, hey, wir können nicht gegenseitig Rezepte uns geben. Ja, dass wenn ich das so erlebt habe in meiner Familie, muss das bei dir nicht so sein. Also das ist mal so eine Art Devise. Also mehr so etwas wie wieder neuen Selbstbewusstsein zu bekommen. Ja, ich darf zu meinen Bedürfnissen stehen. Ich bin es mir wert. Also es ist so eine Art Ermutigung, dass ich als Moderatorin, als auch die Angehörigen sich gegenseitig ermutigen und sagen, steh zu dem, das ist okay, du darfst dein eigenes Leben leben, auch wenn das deines Partners oder das deines Kindes im Moment nur noch katastrophal aussieht. Und das auszuhalten und dann zu... Ja, sich gegenseitig sozusagen, ja, ich hab's so und so probiert, indem ich mal mich räumlich getrennt habe. Das war meine Geschichte, meine Erfahrung. Wäre das eventuell auch was für dich, was dran wäre? Oder ich bin eben in eine Psychotherapie gegangen. Oder ich bin auch mal in eine Einzelberatung gegangen, habe mich da besprochen. Also mehr so, Handlungsstrategie im weitesten Sinne.
Wie kann man denn suchtkranken Angehörigen helfen, ohne selbst in eine Co-Abhängigkeit zu geraten?
Ja, also ich würde schon meinen, dass es viel damit zusammenhängt, wieder denjenigen auch im Selbstbewusstsein zu vermitteln, einen Wert als Person selber zu vermitteln, unabhängig von der Beziehung zu einem anderen. Mhm. Ja, ich meine, das ist normal, das kennen wir alle, dass wir uns identifizieren durch Beziehungen, die wir leben. Aber in einer suchtkranken Familie, in den Beziehungen dort, sind sie eben erkrankt, diese Beziehungen oft, ja, weil jeder Part hat da eine bestimmte Rolle, die er einnimmt und sich da wieder frei von zu machen, sich das zu erlauben, die Person darin zu bestärken, ihm zuzusprechen, zu sagen, auch du darfst eigene Bedürfnisse haben, du hast dein eigenes Leben, das ist okay so, das braucht immer wieder neu, diese Zusprache, weil das tatsächlich verloren ging. Das ist was ganz Prägnantes, was viele Angehörige erleben, sich so verloren zu fühlen, mehr und mehr.
Wie mache ich das denn, wenn ich jetzt, ich bin alleine zu Hause mit Partner, mit Partnerin und ich habe eben noch nicht diesen Kontakt zur Selbsthilfegruppe gemacht. Wie mache ich das?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch als Angehörige sich informiert, sich Informationen holt über die Erkrankung, Alkoholismus oder auch Glücksspielabhängigkeit.
Also potenziell kann das eigentlich in jede Sucht irgendwie reingehen, Co-Abhängigkeit.
Ja,
auch,
ne? Richtig. Das haben wir vorhin ganz vergessen zu erwähnen. Also da geht es um jegliche Substanz. Diese Dynamik, die Sie ja vorhin so erwähnt hatten, die da entstehen kann. Mhm. Und so die ersten Schritte wären dann wirklich, ich informiere mich darüber, an was hat's damit auf sich? Und das auch zu erkennen, und das erlebe ich bei den Angehörigen auch ganz unterschiedlich, wirklich zu erkennen, zu verstehen, da handelt es sich um eine Erkrankung. Das ist nicht nur eine Willensschwäche, was ja so gesellschaftlich gerne so allgemein gesagt wird, ach, wenn derjenige das nur richtig wollte, dann kann er doch davon lassen. Nein, das kann er eben nicht, weil es ist eine Erkrankung. Eine Abhängigkeit bedeutet, dass er eben das nicht mehr einfach so steuern kann. Und das als Angehörige mehr und mehr zu verstehen, sich zu informieren, über Medien, über ins Gespräch zu gehen mit einer Beratungsstelle, mit anderen Betroffenen. Dann aber auch ganz arg ins Gespräch zu gehen mit dem betroffenen Angehörigen. Da keine Scheu zu haben, da offen zu bleiben, zu sagen, so und so geht's mir damit. Es herrscht ja dann auch zunehmend eine Eifersucht und eine Konkurrenz auch zu der Flasche, wenn es jetzt sich um Alkohol dreht, oder zu dem Verhalten des vielen Spielens. Dann fühlt sich ja die Partnerin oder auch der Eltern, der Teil, der keinen Zugang mehr zu seinem Kind findet, zurückgesetzt. Und das offen anzusprechen. Allerdings ohne Schuldzuweisungen zu geben, möglichst bei sich zu bleiben, zu sagen, so fühle ich mich damit und so geht es mir damit. Und kannst du das verstehen? Können wir da was ändern? Wie siehst du das? Und dann geht es in so diesen Prozess der Einsicht auch bei dem anderen. Weil bis der erkrankte Mensch das für sich einsieht, dass er da eine Krankheit hat, ein wirkliches Problem damit hat, braucht es auch sehr, sehr lange Zeit.
Also offen und transparent kommunizieren. Gerade der Punkt mit den Schuldzuweisungen, ich glaube, das ist ein Knackpunkt.
Ja.
Und unglaublich schwierig, glaube ich, auch in dem Moment.
Natürlich.
Da dann so offen zu bleiben und dann eben keine Schuldzuweisung an der Stelle loszuwerden. Wie ist das denn eigentlich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, man hat es geschafft, der suchtkranke Angehörige zum Beispiel ist jetzt nicht mehr drogenabhängig. Also hat sich gesagt, ich trinke nicht mehr und ist auch trocken für eine längere Zeit. Ist dann damit gleichzeitig auch die Co-Abhängigkeit weg? Weil sie schütteln schon direkt mit dem Kopf. Ne?
Also nein, das Glaube ich nicht. Das ist ja ein längerer Prozess und was sich dann so erst entwickelt. Und das, was sich so lange, lange entwickelt hat in der Beziehung an Dynamik, das lässt sich nicht einfach so auflösen. Mhm. Auch nach einer gegebenenfalls Therapie, wenn derjenige dann abstinent lebt, versucht, ohne das Suchtmittel auszukommen, hat sich da in der Beziehung was verändert. Die Beziehung ist nicht mehr dieselbe. Also das berichten immer wieder Menschen, sei es Angehörige als auch Betroffene. Und da gilt es, weiter dran zu bleiben, weiter im Gespräch zu bleiben, zu sagen, ja, wir haben, bei uns hat sich da so und so unsere Beziehung entwickelt. Wie können wir da wieder mehr eine Leichtigkeit auch reinbekommen? Weil man muss ja bedenken, ein Misstrauen bleibt weiterhin. Das ist so was ganz Prägnantes auch für Angehörige, dass sie so diesen Verlust des Vertrauens in den anderen leider verloren haben, aufgrund vieler, vieler Ereignisse. Und da geht es auch gar nicht darum, dass der betroffene, suchtkranke Mensch da schuld dran ist. Das ist eben die Dynamik, die sich dann entwickelt. Und da wieder Vertrauen aufzubauen, das braucht Zeit und hat nicht nur mit dem zu tun, dass jetzt das Suchtmittel mal weg ist.
Und wenn dieser Gedanke sich mal festgesetzt hat, es dauert wirklich, wie Sie sagen, bis dann wieder Vertrauen da sein kann. Ich habe jetzt rausgehört, offen kommunizieren, alles offen ansprechen, Verantwortung klar machen, keine Schuldzuweisung, auch direkt weiterzugeben, sich informieren und Hilfe suchen. Genau. Gerne auch einen Ticken früher Hilfe suchen, damit man eben nicht in diese Abwärtsspirale reinkommt.
Ja.
Frau Schwohn, vielen, vielen Dank. Unglaublich viel gelernt wieder. Danke Ihnen.
Dankeschön.
So, ich bin jetzt in Balingen angekommen und gleich treffe ich Adalbert Gillmann. Er ist Gruppenleiter einer Selbsthilfegruppe für Eltern von Suchtkranken. Und ich muss gestehen, ich bin wirklich ein bisschen nervös, weil in der Recherche habe ich schon ein paar familiäre Hintergründe erfahren und das ist echt heftig. Er will mir seine Geschichte erzählen und die hat es wirklich in sich. So, ich bin jetzt bei KICKS, das ist die Kontakt- und Informationsstelle für gesundheitsbezogene Selbsthilfe der AOK Neckaralb. Und Herr Gillmann hat uns hier einen Besprechungsraum für das Gespräch organisiert. Ich gucke mal ganz kurz rein. Hallo, Herr Gillmann.
Hallo, Herr Hoffmann.
Schön, dass wir uns hier sehen und vielen Dank, dass ich die Zeit nehme, dass wir hier sprechen können. Dankeschön.
Dankeschön, mich freut es ebenfalls.
Herr Gillmann, Sie haben selbst Erfahrung mit Co-Abhängigkeit gemacht. Wie ist es dazu gekommen? Was ist passiert?
Ja, also ich habe 3 Kinder und 2 davon sind drogenabhängig geworden. Anfangs natürlich nur mit Cannabis. Und ich selber habe es gar nicht so als erstes gemerkt, sondern meine Frau, weil ich war ja viel arbeiten. Und sie hat dann irgendwann mal gesagt, mit den Kindern stimmt was nicht. Mhm. Also mit den 2. Und dann hat man zuerst mal überlegt, was könnte sein und so. Gut, vom Alter her haben wir gedacht, Pubertät, okay, das wird sich wieder ergeben. Mhm. So, wir waren auch mal in der Pubertät und so haben wir gedacht, das ergibt sich wieder. Das ist jetzt gerade halt so eine schwierige Zeit, was dann sich später an der Show stellte. Mhm.
Jetzt haben Sie gesagt, angefangen mit Cannabis. Mhm. Wie ging es weiter?
Also ich kann es gar nicht so genau sagen, weil ich habe auch nie gefragt, aber wir wissen, dass sie querbeet alles probiert haben, außer Heroin. Da hatte sie wohl Respekt, keine Ahnung. Aber sonst alles Mögliche, was es da so gibt.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie haben das gar nicht direkt mitbekommen, weil Sie so viel gearbeitet haben, sondern erst Ihre Frau hat das alles mitgekriegt. Mhm. Als Sie gemerkt haben, okay, ich bin da jetzt gerade nicht richtig dabei. Also das läuft schon länger, aber ich habe es irgendwie nicht so richtig mitgekriegt. Was hat das mit Ihnen gemacht?
Also bei mir war es so, wie meine Frau gesagt hat, war es jetzt so, dass wir zuerst auf die Pubertät geschoben haben und dann, wo wir halt gemerkt haben, da muss mehr dahinter sein und so weiter. Dann war es auch so, dass ich gesagt habe, okay, dann arbeite ich jetzt weniger. Bei mir war es halt blöderweise so, dass ich sehr starke Schuldgefühle bekommen habe. Weil ich habe sofort gespürt, ich habe meine Frau alleine gelassen mit dem Problem und das habe ich mir auf die große Fahne geschrieben und aus dem Grund bin ich auch sehr depressiv geworden. Also ich habe schwerste Depressionen erlitten dann dadurch und ich war eigentlich jetzt in der schwierigsten Lage gar nicht in der Lage, irgendwas zu unternehmen. Ich habe eigentlich nur noch nicht funktioniert. Mhm. Das war das Problem. Ja.
Jetzt sagen Sie gerade Schuldgefühle Ihrer Frau gegenüber. Mhm. Also ich bin selbst Vater und wenn ich mir jetzt überlege, okay, Kinder werden drogensüchtig, haben Sie sich auch Vorwürfe gemacht, dass das irgendwas mit Ihnen zu tun haben könnte, irgendwie mit der Art der Erziehung, weil man ist ja da als Elternteil, ist man ja sehr nah dran und man sucht ja nach Gründen erstmal.
Ja, das ist so ein Thema, man sucht nach Gründen und im Grunde genommen gibt's ja nicht den Grund, ja, weil da sind viele Faktoren dabei, das weiß ich heute. Ich bin ja mittlerweile 17 Jahre oder so in der Selbsthilfe für Eltern und von daher weiß ich das, aber es ist natürlich so, ganz am Anfang sucht man den einen Grund, was war da Schuld drin, was haben wir falsch gemacht. Das ist auch das Gefühl, was die Eltern erleben, ja, dass sie einfach denken, ich habe versagt in der Erziehung, sonst wäre es nicht so geworden.
Hätte ich mir jetzt auch sofort gedacht, dass man so denkt, okay, ich habe versagt.
Ja, und bei mir war es ganz klar, du warst nie zu Hause, du warst nie da für deine Kinder. Und das hat's für mich dann so schwer gemacht. Und dann noch die Frau allein gelassen, dann die ganzen Probleme, im Geschäft natürlich auch viel Arbeit und so. Und dann kam da alles so zusammen und ich bin buchstäblich zusammengebrochen. Ich habe keine Lösung gesehen, in keinster Form. Und ich habe gemerkt, okay, meine Frau ist langsam auch überfordert, ja, weil da, wenn man so ein Problem zu Hause hat, hat man jeden Tag Streit. Jeden Tag, manchmal über banale Dinge und man versucht es zu bekehren, du, hör auf mit dem Scheiß, du machst dein ganzes Leben kaputt. Man verliert ganz langsam systematisch quasi die Verbindung zum Sohn.
Sie haben doch bestimmt auch andere Versuche gemacht, also nicht nur versuchen auf die Kinder einzureden, sondern ich sage jetzt mal Entzug oder die Hilfe, die einem angeboten wird, auch irgendwie wahrzunehmen. Was haben Sie gemacht alles?
Also Entzug ist gar nicht möglich im Prinzip, ja, wenn er es nicht möchte. Solange er die Einstellung nicht hat, kann man nichts ändern dran, ja, weil klar haben wir versucht, im Zimmer mal zu suchen, finden wir was und wenn man was findet, schmeißen wir es weg und so. Das führt nur da dazu, dass sie es dann außerhalb machen und dann haben die halt irgendwo Plätze im Wald oder irgendwo, weiß der Geier wo, ich kann es bis heute nicht sagen, wo sie ihre Sache versteckt hatten, aber die haben immer Zugang, ja, egal, auch wenn sie kein Geld haben, die bekommen das Zeug. In der Regel wird's dann so, und ich gehe auch davon aus, dass es meine Kinder auch gemacht haben, quasi gedealt.
Haben die Kinder irgendwann erkannt, dass es eine Sucht ist, dass sie da ein massives Problem haben, oder war gar nicht die Einsicht da? Kam das immer nur, in Anführungszeichen, nur von ihrer Seite?
Keine Einsicht von der Kinder.
Bis heute, oder?
Bis heute. Also mein Sohn war ja jetzt zweimal in Reha, meine Tochter einmal. Mein Sohn hatte ja auch, er hat schon mit Doppeldiagnose zu tun, weil er ja Psychosen hatte.
Reha heißt dann sowas wie Entzug?
Weiß nicht, ob man es Entzug nennen kann. Ja, mal, klar, für uns, für den allgemeinen Wortgebrauch ist Entzug das richtige Wort. Ja. Aber es ist eine ganz normale Reha, wie wir, wenn wir in Kur gehen wegen Depressionen oder so. Sowas ist das auch. Es wird das Problem behandelt. Vor allen Dingen dann da im Kopf. Ja. Und das ist auch das, was denen sehr Angst macht, weil die denken, ich werde umprogrammiert gegen meinen Willen. Und deswegen ist es immer sehr schwer, die Menschen da hinzukriegen.
Das muss intrinsisch motiviert sein quasi, dass man das macht. Ja. Wie ist der Kontakt heute zu ihren Kindern?
Also wir haben einen sehr guten Kontakt, weil es war ja so, ich habe mit meinem Sohn und das ist für mich heute noch sehr schwer, darüber zu reden, weil ich habe mich bei ihm zwar entschuldigt, aber ich wollte mit ihm mal noch ins Gespräch gehen. Es gab eine Zeit, wo es so schlimm war, wir hatten zwei Worte geredet von einem Satz und dann war er auf 180, ich war auf 180 und dann haben wir uns nur noch angeschrien. Bitter, böse. Ja, da sind wirklich Worte gefallen, wie zum Beispiel, wenn du nur verreckt hättest. Ja, so. Und das ist natürlich schon, das sind Dinge, die fressen sich auch ein bisschen rein und das ist bei mir heute noch nicht ganz verdaut, weil ich den Spruch auch gesagt habe. Ja, und wir lieben unsere Kinder trotzdem, das sind tolle Kinder, ja, aber eben sehr krank. Sucht ist eine Krankheit und das ist natürlich, sage ich mal, das muss man zuerst mal verstehen.
Welche Auswirkungen hatte Co-Abhängigkeit so auf den Alltag, auf ihre Gesundheit, wenn wir jetzt über Depressionen sprechen, über welchen Zeitraum sprechen wir da?
Also meine Depression begann 2008 durch ein anderes Problem zuerst mal und dann aber kam das Ganze dazu und ich wollte ja eigentlich viele Dinge bewältigen, ja, gerade so die Sucht von meiner Kinder, die unterstützen. Ja. Und bei mir war es ja so, dass ich dann halt durch die Depression dann immer weiter rein und ich konnte wirklich nichts mehr tun. Ich hätte nie gedacht, weil ich war ein Mensch, der alles sehr gut organisiert immer hatte. Ich habe in meiner Arbeitsstelle meiner Kollegen Kurse gegeben, wie man Lehrtischler wird. Mhm. Ja, das Wort Lehrtischler ist einfach alles, was kommt, da der Tisch immer leer ist, also keine Akten stapeln und so weiter. Und am Schluss habe ich selber gemerkt, das geht nicht mehr. Mhm. Bei mir stapelt sich die Sachen und ich war da in Anführungszeichen fast ein Experte. Mhm. Ja, und es ging nicht mehr. Ich bin nur noch vom Sofa aufs Bett und vom Bett ins Sofa. Mhm. Ich konnte nichts mehr, gar nichts mehr. Und das ist natürlich, man vereinsamt im Prinzip so in der Stille und man nimmt keine Hilfe an. Und es ist, bei meinem Sohn war es, mit dem habe ich 3 Jahre nicht mehr gesprochen aus dem Grund, weil wir immer so gestritten haben. Ich wollte mich selber schützen und das war genau falsch.
Wie haben Sie sich da rausgezogen oder wurden Sie rausgezogen?
Also ich habe selber gemerkt dann, dass ich Hilfe brauche. Ganz am Schluss war es ja so, ich wollte mir ja auch das Leben nehmen. Ich wollte mit dem Auto amok fahren.
Sind Sie ins Auto gestiegen?
Ja, ich bin mit 180 durch geschlossene Ortschaft gefahren. Polizei hat mich aufgehalten, weil es war so, dass ich im Geschäft noch einen Anruf bekam von der Verwandtschaft. Da gab es noch andere Probleme und dann bin ich zusammengebrochen und dann bin ich aufgestanden, habe aufgelegt, bin zu meinem Chef und habe gesagt, macht schön, gut, ich bringe mich jetzt um, bin jetzt Auto rein, losgefahren. Und dann hat mein Chef sofort Polizei angerufen und dann ist da Hundertschaft ausgerückt, Hubschrauber, die haben mich sofort gesucht. Mhm. Ich kam dann auch einen Tag in die geschlossene Abteilung von der Psychiatrie. Und dort habe ich 4 Stunden Gespräche mit verschiedenen Ärzten gehabt und dann wurde mir bestätigt, dass das eine Kurzschlusshandlung war. Und ich habe es auch so gesehen. Ich durfte dann am gleichen Tag sogar wieder nach Hause, weil ich habe ja schon ein halbes Jahr vorher gemerkt, es stimmt was nicht mehr mit mir oder schon längere Zeit sogar. Aber ich habe dann auch Reha beantragt und die ist nicht genehmigt worden. Und dann haben die mich, also ich habe das dann auch gesagt, ich habe es gemerkt, dass was nicht stimmt. Ich wollte mir Hilfe holen, habe keine Reha bekommen. Und dann haben die gesagt, das kann doch nicht sein. Dann sage ich doch, ja, und sie würden gehen. Dann sage ich, wenn sie mir jetzt sagen, ich muss gleich gehen, gehen wir gleich, die Klamotten kann man nachschicken. Dann war ich in 3 Tagen in Reha.
Also ich kann mich in so eine Situation nicht reindenken, was sie da durchgemacht haben, was sie erlebt haben. Auch, dass man dann ins Auto einsteigt und losgeht. Aber ich stelle es mir so vor, dass es ganz unten ist. Also ja. Weiter runter geht, glaube ich, nicht mehr an der Stelle. Was hat Ihnen in der Reha geholfen? Also was gab es da Techniken? Gab es da irgendwas, was man Ihnen mit an die Hand gegeben hat, um Sie da ich sage jetzt mal, ins Leben zurückzubringen?
Genau, ja, es gab da schon vieles. Ja. Also eines der wichtigsten Dinge habe ich zwar in der Reha gemacht, aber noch nicht richtig verstanden. Das Verständnis dafür, und da geht es um Achtsamkeit. Mhm. Das Problem ist ja, wenn man so in der Depression steckt oder wenn man solche Probleme hat, nimmt ja das Kopfkino, der Gedankenkreisel nennen das viele, der steigert sich ja und wird dann richtig rasant, man kann nicht mehr schlafen und so weiter. Und mit Achtsamkeit kann man das wieder reduzieren, aber man muss es konsequent durchführen. Im Hier und im Jetzt permanent, wenn man unterwegs ist, immer nur das Positive suchen. Mhm. Das bringt das Gehirn dazu, positiver zu denken. Wenn man richtig in Depressionen steckt, ist ja so, dass man ja an nichts mehr glaubt. Ja. Und wenn jetzt, was weiß ich, ein Glas Wasser umfällt, mir. Ja. Damals war es so, da hätte ich ja, ich schlafe, kann nur mir passieren, ja. Aber es fallen jeden Tag Gläser um. Ja. Aber man sieht es selber dann so schlimm. Und man sieht eigentlich nur noch schlechte. Und durch Achtsamkeit, Selbstfürsorge, mit sich selber befassen, das war eigentlich das, was mir am meisten geholfen hat. Ich musste richtig lernen, mich zu lieben. Ja, und das habe ich dann mit vielen Dingen gemacht, gerade Selbstfürsorge, Achtsamkeit, Spiegelarbeit am Spiegel, mit mir selber gesprochen, solche Dinge, mich angeschaut. Ja, okay, ich bin nicht perfekt, ja. Aber das und das und das sind die gute Seite an mir. Ja. Und so habe ich dann immer mehr hinbekommen und letztendlich ist es so, dass ich heute sage, Achtsamkeit ist wirklich sehr wichtig, dass man es richtig betreibt und auch versteht. Weil das ist, glaube ich, das einzigste richtige Mittel, was das Kopfkino abbauen kann. Es gibt natürlich noch so Modelle wie ABC-Modell.
Was ist das genau?
Das ist so, da tut man die Schicksale, die man bekommen hat, richtig analysieren. Zuerst mal, was ist das Grundproblem? Ja, beispielsweise, wenn man einen Unfall gebaut hat, ja, dann ist das Grundproblem Unfall. Mhm. Ohne Bewertungen, was ist da los?
Also in dem Fall, wenn wir es nochmal jetzt auf Ihre Kinder beziehen, ist das genau. Grundproblem dann, die Kinder sind drogenabhängig.
Genau. Und dann kommt das Zweite, was ist genau in mir passiert? Ja? Welche Gefühle hat es angetriggert? Was ist genau passiert? Was waren meine Gedanken? Das so ein bisschen analysieren, was da alles gekommen ist. Und dann bei C, was gibt es alles, was man dann machen kann, was vielleicht besser wäre? Mhm. Ja, und dann kriegt man dann vielleicht 10 Antworten und kann dann sortieren. Das ist das, was mich am meisten anspricht, wo ich mich getraue, auch umzusetzen. Und so arbeitet man da. Und das Ganze muss man dann wirklich jeden Tag machen, das heißt mit den kleinen Dingen. Und das 3 Monate lang. Und das habe ich auch gemacht. Und von da an ging es mir wirklich schon einiges besser, weil das Kopfkino hat abgenommen. Ich konnte wieder mehr schlafen und ich habe gemerkt, ich kann was verändern.
Sie haben 2016 eine Selbsthilfegruppe für Eltern suchtkranker Kinder gegründet. Mhm. Warum sind Sie diesen Schritt gegangen, dass Sie gesagt haben, okay, ich muss so eine Gruppe machen, leiten?
Ja, also es war ja so, dass mein Sohn 10 Tage Beugehaft bekommen hat. Er hat es dann auch angetreten, diese 10 Tage. Und nach 5 Tagen kam ein Brief aus dem Gefängnis, wo er dann geschrieben hat, dass er Hilfe braucht. Das war das erste Mal, dass er wirklich gekommen ist und gesagt hat, er braucht Hilfe. Und dann kam er raus, also einen Tag vorher, hat noch einen mega guter Führung, einen Tag Erlass gekriegt. Dann hat er mich angerufen, ob ich ihn hole. Und dann habe ich ihn geholt und habe gefragt, wie stehst du deinem Brief? Und dann hat er gesagt, ja, ich brauche Hilfe. Ja, und ich würde auch in Reha gehen dann. Okay, dann habe ich schon, weil ich so einen Brief gelesen habe, Suchtberatungsstelle, einen Termin gleich gemacht. Wir konnten dann gleich am nächsten Tag einen Termin wahrnehmen. Und dort war dann ein Flyer von einer Selbsthilfegruppe in Villingen-Schwenningen. Es waren 65 Kilometer eine Strecke. Und die bin ich tatsächlich 7 Jahre lang alle 14 Tage gefahren. Mhm. Und es hat sich gelohnt. Es hat sich richtig gelohnt, weil ich habe dort gelernt, meine Gefühle deuten zu können, mit meinen Gefühlen umgehen zu können. Ja, weil da geht sehr viel um Gefühle. Ja. Man kriegt dann das ganze Leid auch von anderen mit und es gibt noch schwierigere Fälle wie meine eigene.
Das heißt, man kann es auch so ein bisschen in Relation setzen vielleicht und es hilft?
Okay. Wir lernen gegenseitig von diesen Dingen, weil jeder reagiert anders. Das, was bei meinem Sohn helfen kann, hat vielleicht bei meiner Tochter das Gegenteil ausgelöst. Deswegen kann man auch keine Liste schreiben, 1 bis 50, und dann ist alles okay. Mhm. Das gibt's nicht. Jeder reagiert anders und man kann es nur vorsichtig angehen. Aber durch das, dass man dann dort Halt findet beispielsweise, ich kann mich noch erinnern, wo ich das erste Mal dort war, ich habe gesagt, im Auto habe ich überlegt, also ich rede zuerst mal nichts. Schauen wir das Ganze an und dann kann ich immer noch entscheiden. Ja, und so bin ich hingefahren und wo ich dann drin war, also am Anfang waren die noch ein bisschen lustig drauf, haben so gelacht und ich denke nur, wie können die lachen, wenn man solche Probleme hat. Und dann wurde es dann ernst und so, hat sich jeder vorgestellt und dann habe ich festgestellt, da gibt es schwierigere Fälle. Und bei mir war es halt dann so, wo ich dann dran kam, habe ich dann erzählt, 2 Kinder und so, so und so sieht's aus, habe versucht, mir das Leben zu nehmen und alles Mögliche. Und es war dann letztendlich so, dass die mich sehr gut aufgefangen haben. Und ich hab gemerkt, einmal einfach so reden, wie es nichts verschönert. Dort habe ich das erste Mal so richtig gemerkt, wie leicht ich nach Hause gefahren bin. Ich habe ja nach der Depression, beziehungsweise ich war ja immer noch in der Depression, aber ich bin einer, der im Auto immer so mit dem Radio mitsingt. Mhm. Ja, und das habe ich jahrelang nicht mehr gemacht. Ja. Und damals bin ich echt nach Hause gefahren. Ich möchte fast sagen, ich bin geflogen. Also nicht von der Geschwindigkeit her, sondern es hat sich so angefühlt. Für mich war das so schön, ich habe mal alles rausreden können. Ja? Und es ist noch nichts verbessert worden. Nur das Gefühl, ich glaube, ich habe ein Stück Freiheit gespürt. Ja?
Wenn wir jetzt nochmal über Ihre eigene Selbsthilfegruppe sprechen. Sie haben gerade gesagt, man kann eigentlich so richtig Tipps, weil alles funktioniert bei anderen vielleicht irgendwie anders. Gibt es trotzdem so ein, ich sage mal so ein paar Ratschläge irgendwie, die Sie gerade jetzt Neulingen in Ihrer Gruppe geben, die so ein bisschen in die Gruppe kommen, wie es bei Ihnen damals war? Was sagen Sie denen?
Ja, also das Wichtigste überhaupt ist, dass die Scham überwunden wird, überhaupt in so eine Gruppe gehen. Weil ich weiß heute mittlerweile, ich habe natürlich sehr viel dazugelernt, bin in sehr viele Seminare gegangen, sowohl auf Bundesebene und Landesebene, und auch selber Seminare organisiert und so weiter. Und es sind über 50 Seminare. Mittlerweile bin ich ein, ich möchte schon sagen, Suchtexperte, bloß nicht auf dem Papier. Ja. Und da ist es wirklich so, das Erste, was ich wirklich empfehle, und das ist das Wichtigste, mir auf jeden Fall am wichtigsten, sofort zu kommen, wenn man merkt, mein Kind verändert sich im Wesen. Es wird immer so wie bei mir auch, zuerst auf Pubertät geschoben und dann am Schluss ist es so, dass man noch 3 Jahre verstreichen lassen hat und in diesen 3 Jahren wird das Kind total abhängig. Und dann braucht man wirklich mehrere Jahre, wenn überhaupt sich was verändert. Mhm. Ja. Der Weg ist ja, dass wir Eltern uns verändern in der Kommunikation, im Denken und so weiter und nicht mehr. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe ein Seminar gemacht, da kam der Referent rein, nach der Begrüßung hat er gesagt, wir Eltern gehen unseren Kindern derart auf den Sack. Und der Spruch, der ist mir heute noch im Kopf. Es hat mit dem zu tun, weil wir glauben, wir machen es gut, wenn man mit denen redet und so weiter und das ist genau das Verkehrte. Und deswegen sage ich auch heute, man schafft es nicht ohne Selbsthilfegruppe. Natürlich gibt es immer Ausnahmen. Mhm. Aber in der Regel brauchen wir die, weil dort sehen wir dann auch schwierigere Probleme und die reden da dann, ich habe das und das gemacht, er hat dann so und so reagiert. Und wenn man dann weiß, okay, es können da Reaktionen entstehen und man weiß aber, okay, das kann passieren, aber nach 2 Wochen wird es akzeptiert, dann habe ich gewonnen an dem Punkt. Es sind aber tausende Punkte. Ja. Und so kriegt man das dann hin im Elternkreis. Und bei mir war es dann so, ich habe dann meine Gruppenleiterin, die hatte dann leider Krebs bekommen, musste dann aufhören. Sie wollte, dass ich das weiterführe in Villingen-Schwenninger. Und ich habe dann gesagt, nee, diese Kilometerzahl ist schon recht viel. Ich war noch Zeitung-Austräger. Und von daher war mir das dann wirklich zu viel. Und dann habe ich gesagt, ich mache eine Gruppe, aber hier in Balingen. So habe ich dann auch gemacht. Und die, was dann da unten sind, sind noch ein paar mitgegangen, aber auch nicht mehr lange. Ja, also so 7 Jahre wie ich jetzt hat keiner gemacht. Ja, aber mittlerweile ist aus meiner Gruppe raus wieder eine neue Gruppe entstanden in Villingen-Schwenningen. Also die lebt jetzt auch wieder weiter. Ja, und ich fühle mich da auch richtig gut. Ist für mich eine sehr gute Bestätigung, dass ich alles richtig gemacht habe jetzt im Nachhinein.
Herr Gehlmann, vielen, vielen Dank für das Gespräch und dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben. Dankeschön. Mhm.
Bitteschön.
Co-Abhängigkeit ist wirklich ein weit verbreitetes Thema, fliegt aber momentan noch komplett unterm Radar. Was ich von den Gesprächen mit Frau Spohn und Herr Gehlmann definitiv mitgenommen habe, ist transparent kommunizieren und vor allem sich selbst Hilfe holen. Und das kann sehr gut in einer Selbsthilfegruppe gelingen. Die kann einfach eine gute Anlaufstation sein, dass man merkt, okay, anderen, denen geht's genauso, die sind in einer sehr ähnlichen Situation. Und man merkt auch, wie zum Beispiel Eltern die Situation mit ihren Kindern handeln. Und das kann natürlich Vorbild sein oder man kann Strategien lernen, die vielleicht in der eigenen Situation auch helfen könnten. Jetzt sagt mal, wie geht's denn euch eigentlich nach der Folge? Welche Erfahrung habt ihr vielleicht auch mit dem Thema Co-Abhängigkeit selbst schon gemacht? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn ihr gerne mehr Informationen zum Thema Co-Abhängigkeit haben möchtet, dann schaut doch mal bei uns in die Shownotes rein. Hier gibt's viele Links und weitergehende Informationen zu unseren Gästen. Und natürlich lohnt sich auch ein Blick auf unseren Instagram-Kanal @gesundnah. Fragen, Anregungen, Themenvorschläge, alles her damit. Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen und Kommentare. Ihr wisst, wie das funktioniert. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich bin Martin Hoffmann. Wir hören uns.
Gesundnah, der Gesundheitspodcast der AOK Baden-Württemberg.